Es sind unterdessen bereits 9 Wochen vergangen. Es war ein wirklich tolles Wochenende und ich hatte den Termin schon lange in meiner Agenda eingeschrieben. Unter anderem feierte ich an jenem Wochenende meinen Geburtstag und dieser jährte sich bereits zum 35. Mal. Und es war auch traumhaftes Frühlingswetter, eigentlich perfekte Bedingungen, um gemeinsam zu feiern. Eigentlich. Denn ich hatte mich eigentlich über noch etwas anderes gefreut an diesem Wochenende. Etwas, das noch größer war als mein eigener Geburtstag. Das Wochenende vom 8. bis 10. Mai, da war planmäßig das Wochenende der Gotti Conference vorgesehen. Ein toller Event, mit dem wir in der Vergangenheit schon viele junge Menschen mit der guten Nachricht von Jesus mit der Hoffnung erreichen konnten. Und das wollten wir dieses Jahr mit der Gotti Conference ebenfalls wieder erreichen. Das hatten wir beabsichtigt. Aber eben, eigentlich hätte uns da nicht Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und unsere Vorfreude und unsere Hoffnungen begraben. Die Hoffnung vieler, welche sich bereits im Vorfeld intensivst in diese Gotti Conference Vorbereitungen hineingegeben hatten. Auch aus dieser Kirche hat es einige Leute mit dabei, die sich da investiert hatten. Und vielleicht hattest du heute noch mit dieser Tatsache, dass wir das eben nicht tun konnten. Und ich kann das verstehen. Vielleicht hattest auch du große Erwartungen in diese Gotti Conference. Nämlich dahin, dass eine Erweckung unter den Jugendlichen aus dem Oberthurgau ausbrechen würde. Als Christen wünschen wir uns ja eine Erweckung, danach, dass sich scharenweise Menschen hin zu diesem liebenden Gott wenden und ihm nachfolgen. Und das ist gut. Hoffentlich sehnen wir uns nach einer Erweckung. Es wäre ein Armutszeugnis, wenn wir uns mit der Sache Gottes mit wenig zufrieden geben würden. Es gibt ja ganz viele Bereiche in unserem Leben, dort ist es uns überhaupt nicht egal, wenn wir uns mit dem Nötigsten, mit dem Minimalziel zufrieden geben. Bei mir zum Beispiel sind das Fahrräder. Wenn es ums Thema Fahrräder geht, dann gilt bei mir nicht der Grundsatz, Hauptsache 2 Räder und ein Lenker und dann bin ich zufrieden. Nein, wenn es bei mir um Fahrräder geht, dann habe ich einen gewissen Anspruch an Qualität, an Aussehen und auch an Funktionalität. Gerade diese Woche bin ich fertig geworden mit der Restauration eines Velos, das ich für meine kleine Tochter Johanna restauriert habe. Und jetzt merke ich, ich habe meinen Klicker vergessen. Vielleicht kannst du mir, Christian, jetzt das Bild zeigen. Genau, hier sieht man das Vorher- und das Nachher-Bild. Es war mir nicht egal, wie das Velo aussieht. Und deshalb habe ich da meine Zeit und auch Ressourcen investiert, damit das eben auch wieder schön daherkommt. Und ich finde, es ist tatsächlich sehr schön geworden. Und mir persönlich hat das auch viel Freude bereitet. Das war für mich überhaupt keine Qual, das zu tun. Und ich weiß auch, dass das für andere nicht so wichtig ist. Andere sind zufrieden, wenn sie von A nach B kommen mit einem Fahrrad, ob das quietscht, ob das genug Luft hat oder so, das spielt keine Rolle. Aber mir ist das wichtig. Und deshalb habe ich auch gerne meine Freizeit investiert. Danke vielmals, Lukas. Wie viel mehr sollten wir uns für Gottes gute Sache einsetzen, in der es um viel mehr geht, als um solche, sage ich mal, kleinen und individuelle und vergängliche Dinge? Die Bibel spricht da eine klare Sprache. Zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen wir, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Oder diesen Abschnitt, den wir unter Missionsbefehl im Matthäusevangelium kennen. Mir ist gegeben, also Jesus sagt das, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Etwas, das unsere eigenen Ziele deutlich übersteigt, die Absicht, die Gott mit uns Menschen hat. Und wünschst du dir nicht auch, dass deine Familie, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Chefin, der Busfahrer oder deine Stammtischkollegen auch das volle Leben finden, das Leben, das Gott für uns Menschen bereithält? Ich auch. Ich sehne mich auch danach, dass es eine Erweckung gibt, wo jeden und jeden in ihren Bann zieht. Dass es Menschen wie von Schuppen von den Augen fällt und sie diesem Jesus nachfolgen und bei ihm Hoffnung und Frieden für ihr Leben finden. Die Frage ist, wie kommen wir zu solch einer Erweckung? Was sind Voraussetzungen dazu? Oder anders gefragt, gibt es überhaupt Möglichkeiten, ob wir das beeinflussen können? Ist es letztlich nicht Gott, der eine Erweckung schenkt? Und um es gleich vorwegzunehmen, ich habe heute keine 5 Punkte, die ich jetzt bringen kann, wie du zu einer Erweckung kommst. Das habe ich nicht, das wäre schön. Ich habe auch nichts von so einer Do-it-yourself-Erweckung irgendwo in der Bibel gelesen. Ich denke, Gott hat es offenbar als nicht nötig erachtet, uns solch eine Anleitung zu geben. Sonst hätte er es vermutlich getan. Aber Gott hat uns nicht einfach nichts gegeben. Er hat uns erstens sich selber gegeben. Für uns. Wir dürfen in einer persönlichen Beziehung mit diesem lebendigen Gott leben. Eine aus der, oder ich selber glaube, dass Erweckungen auch immer eine persönliche Komponente haben. Ich glaube, dass Erweckungen immer auch aus einer persönlichen Beziehung mit diesem lebendigen Gott entstehen. Und das ist etwas, das ich faszinierend finde an Gott. Für ihn wäre es überhaupt kein Problem, einfach zu schnippen und dann bricht eine Erweckung aus. Da könnte auch viele andere Dinge so einfacher ans Ziel bringen. Aber er hat sich entschieden, es mit uns Menschen zu tun. Er wollte uns mit einbeziehen in seine Absichten, in den Bau seines Friedensreichs. Und die Bibel bestätigt uns immer wieder anhand von verschiedenen Personen, dass er das eben getan hat mit einigen einzelnen Menschen. Zum Beispiel Abraham, Mose, David oder dann auch die Jünger, die Jesus ausgesandt hat, sein Reich zu verkünden und zu bauen. Und auch in den jüngsten Jahrhunderten haben wir etliche Menschen erlebt, die das auch bezeugen. Denken wir an Hudson Taylor, an Gladys Aylward, an Bill Wilson und noch viele andere Menschen, an denen wir das sehen, dass Gott durch einzelne Menschen große Dinge vollbracht hat. Und zweitens hat uns Gott auch noch die Bibel gegeben. In der Bibel können wir Gottes gute Absichten für unser Leben und für seinen Willen entdecken. Und unter anderem sehen wir hier drin auch einige Beispiele von Erweckungen. Und eine davon möchte ich heute Morgen etwas näher in den Fokus nehmen. Eine Erweckung, die auf den ersten Blick nicht als solche sofort erkannt wird. Und es handelt sich dabei um die erste christliche Erweckung auf europäischem Boden, nämlich in Philippi. Diese Erweckung, die beginnt bereits auf asiatischem Raum. Wir lesen in der Apostelgeschichte 15, lasst uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen, in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Paulus ist hier zusammen mit Silas und Timotheus und er begibt sich mit ihnen auf eine Missionsreise. Und zwar wollen sie die Gemeinden besuchen, die Paulus bereits auf der ersten Missionsreise gegründet hat und will dort nach dem Rechten schauen. Und sie starten in Antiochia mit einer Absicht und auch mit Reiseplänen. Man sieht das hier sehr schön. Sie starten östlicher in Antiochia in Syrien und gehen dann weiter nach Tarsus, nach Derbe, Lystra, Iconium Und dann kommt ein weiteres Antiochia, das muss eine beliebte Ortsbezeichnung gewesen sein. Und sie wollten eigentlich da weiter bis nach Troas, zu dieser Hafenstadt. Doch dann heißt es zweimal, dass der Heilige Geist ihnen den Weg verwehrt hat. Ein erstes Mal hier in Antiochia und dann etwas später hier, etwas mehr nördlich, heißt es, doch der Geist Gottes ließ es ihnen nicht zu. Oder da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde. Und deshalb haben sich diese Jünger mit einem Umweg hier nach Troas begeben. Was genau sie auf dieser Strecke erlebt haben, das berichtet uns Lukas nicht. Aber es war auf jeden Fall ein Umweg. Und zur damaligen Zeit, als es noch keine Fahrräder und keine Autos gab, da war dieser Umweg nicht einfach nur ein paar Stunden. Das waren Tage oder Wochen, an denen sie einen Umweg gemacht hatten. Als sie dann in Troas ankommen, da spricht der Heilige Geist nochmals zu ihnen. Oder besser gesagt zu Paulus. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihm, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Ah, endlich! Jetzt scheint es doch wirklich loszugehen. Nachdem Gott uns jetzt über ein paar Wochen hinweg einige Türen vor der Nase zugeschlagen hatte, so geht es jetzt endlich weiter. So könnte ich mir das vorstellen, dass es bei Paulus und seinen Gefährten getönt hat. Und es heißt nämlich weiter auch noch, als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Sie hatten also Gewissheit darüber, dass Gott sie jetzt nach Mazedonien ruft, um ihnen dort das Evangelium zu predigen. Wunderbar. Gewissheit ist etwas Wunderbares. Hattest du auch schon Gewissheit in entscheidenden Lebensfragen? Vielleicht als du mal eine größere Investition tätigen wolltest, ein Haus kaufen oder ein Wohnmobil oder so. Oder als du dir überlegt hast, soll ich diesen Mann oder diese Frau jetzt tatsächlich heiraten? Das ist schon noch nicht egal, ob man da eine Gewissheit hat oder nicht. Oder soll ich wirklich nochmals eine völlig andere Ausbildung jetzt in Angriff nehmen, obwohl ich schon einige Jahre alt bin? Oder soll ich jetzt wirklich von Windows zu Apple wechseln? Okay, das ist vielleicht nicht so die wichtigste Entscheidung. Aber mir ging es so, als ich mich in den letzten Monaten mit der Anfrage auseinandergesetzt habe, ob ich die Pastorenstelle in Schöftland annehmen soll oder nicht. Anfänglich war alles noch offen. Ich hatte mir keine Gedanken darüber gemacht oder ich hatte nicht die Absicht, jetzt gleich einen Wechsel vorzunehmen. Mir ging es gut hier, immer noch. Aber ich habe mich mal auf diese Frage eingelassen. Und als ich mich so in diesen Prozess hineingab, hat sich allmählich ein Friede, eine Ruhe und auch eine Gewissheit über diese Sache ausgebreitet. Ich kann das nicht so wirklich erklären, aber als wir das erste Gespräch dann mit dieser Gemeindeleitung dort hatten, war ich schon vor dem Gespräch schon sehr positiv und habe damit gerechnet, dass das ein gutes Ergebnis wird. Es hatte sich eine Gewissheit breit gemacht und dass Gott mich und meine Familie für die nächste Etappe dort in Schöftland haben will. Und mit solch einer Gewissheit, da kommt auch unglaublich viel Motivation, Vorfreude und Kraft in dein Leben. Es hilft auch enorm, aufkommende Schwierigkeiten und Zweifel zu überwinden. Das beflügelt und das schürt auch große Erwartungen an das, was kommen wird. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, dass es Paulus, Silas und Timotheus A. durch diesen Umweg und B. durch diese Gewissheit, dass Gott sie jetzt dort nach Mazedonien ruft, dass sie top motiviert waren und auch mit einem entsprechenden Resultat, mit einer Weckung, gerechnet hatten. Und so kommen sie nun an in Philippi, in dieser römischen Kolonie. Von einer Weckung bisher aber noch weit und breit nichts zu sehen. Es hat ja nicht einmal eine Synagoge in dieser dieser Stadt von den Römern gebaut, wo sie wie sonst immer mit dem Verkündigen begonnen hatten. Stattdessen landen sie an einem Sabbat außerhalb der Stadt, an einem Fluss. Dort vermuten sie nämlich die Juden, die sich zum Gebet treffen. Und tatsächlich, sie treffen dort einige Juden. Es sind aber nur ein paar Frauen. Und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Zur damaligen Zeit war es einfach so, dass die Frauen mit wenigen Ausnahmen kaum Einfluss in der Öffentlichkeit hatten. Aber Paulus und seine Gefährten, die setzen sich zu diesen Frauen hin und sie kommen mit diesen Frauen ins Gespräch. Und dann heißt es weiter in dieser Apostelgeschichte: Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Die gute Nachricht hier ist, eine Person, die Lydia, die kommt zum Glauben. Die schlechte Nachricht, das ist nicht gerade das, was wir unter einer Erweckung verstehen. Unter Erweckung stellen wir uns etwas Großes, etwas Spektakuläres vor, etwas, das fasziniert und überraschend kommt. Und das hat aufgrund von gewissen Berichten, zum Beispiel der Pfingstpredigt oder anderen Ereignissen in unserer Zeit, auch seine Berechtigung. Hier aber in Philippi, bei der Entstehung der ersten Gemeinde in Europa, hatte alles sehr klein und unbedeutend begonnen. Draußen vor der Stadt, weg vom Leben, am Fluss, unter ein paar Frauen, in der Person von Lydia, die erst noch in Philippi selber eine Ausländerin war. Doch Gott tat ihr das Herz auf. Und es entsteht in ihrem Haus die erste Missions- und Gemeindezentrum Europas. Auch wenn wir den Philipperbrief lesen, den Paulus und Timotheus später an eben diese Gemeinde geschrieben haben, dann erkennen wir, dass aus diesen bescheidenen Anfängen eine florierende Gemeinde entstanden ist. Und mich ermutigt diese Geschichte enorm, wenn ich an unsere Situation mit der Gaudi Conference denke. Ich meine, da war viel Überzeugung, da war viel Leidenschaft zu spüren bei all diesen Mitarbeitern von jung bis alt, die sich eben diese Gaudi Conference hineingegeben haben. Man ist versucht zu denken, dass bei solch einem großen Aufwand doch auch etwas Großes herausschauen muss. Ist es oft nicht so, dass wir so denken? Mir geht es oft so. Doch die Ereignisse in Philippi, durch die wissen wir allerdings, dass geistliche Durchbrüche, Erweckungen nicht nur durch große und spektakuläre Ereignisse geschehen, sondern eben auch im Kleinen. Und Philippi ist ein Beispiel für eine sogenannte Senfkorn-Erweckung. Jesus greift diese Metapher an einem anderen Ort in der Bibel auf, um das Reich Gottes zu beschreiben. Aus einem einzelnen, winzigen Samen, wie wir es vorher auch durch Doris gesehen haben, entsteht unter entsprechenden Bedingungen ein riesiger Busch. Durch eine einzelne Person und durch Gottes gnadenvolles Handeln beginnt die Erweckung auf europäischem Boden hier oder hier dort in Philippi. Senfkornerweckung oder geistliche Durchbrüche, die beginnen im ganz Kleinen und scheinbar Unbedeutenden. Und es ist gut, dass wir durch die Gaudi Conference große Erwartungen hatten an Gottes Wirken, und dass da geistliche Durchbrüche auch möglich werden. Sonst könnten wir nämlich auch uns den Aufwand sparen, könnten wir etwas anderes tun, das nicht so viel Arbeit und Zeit kostet. Und dass diese Gaudi Conference dieses Jahr nun abgesagt wurde, das ist wirklich schade, das ist gar keine Frage. Das heißt nun aber nicht, dass wir ein weiteres Jahr warten müssen, um auf eine Erweckung hinzugehen, auf ihn zu hoffen und zu beten. Es gibt offensichtlich auch diese Senfkorn-Erweckungen, die mit einzelnen Menschen zu tun haben. Und es wäre keine Überraschung, wenn das mit dir oder mit dir oder mit dir zu Hause beginnen würde. Und ich möchte dich fragen, wo ist deine Lydia? Wo ist die Person in deinem Umfeld, der Gott möglicherweise das Herz öffnen will? Vielleicht hattest du bereits jemanden im Blick, im Hinblick auf die Gaudi Conference, den du dazu einladen wolltest. Und vielleicht hattest du ein besonderes Erlebnis auch in dieser Beziehung, als dir diese Person aufs Herz kam. Vielleicht erinnerst du dich noch. Es könnte sein, dass dieser Ruf auch nun auch ohne Gaudi Conference weiterhin gilt. Und vielleicht hat Gott diese Tür für dich persönlich geöffnet und fordert dich nun heraus, dich zu dieser Lydia an den Fluss hinzusetzen, wie es auch Paulus, Silas und Timotheus getan hatten. Ich weiß auch nicht, wie diese Männer in Philippi ankamen, als mit diesen großen Erwartungen und letztlich etwas anderes vorgefunden haben. Vielleicht waren sie enttäuscht, vielleicht waren sie entmutigt, vielleicht einfach auch nur überrascht. Aber es hat sie nicht daran gehindert, im Kleinen zu beginnen, in dieser Aufgabe, in der sie Gott hineinberufen hatte und der Gott sie auch eindrücklich auf diesem Weg geführt hat. Kostet das etwas? Ja, das kostet einiges. Mir selber wurde beim Schreiben dieser Predigt eine Person vor Augen geführt, die ich ebenfalls sogar die Conference einladen wollte. Und ich musste die Vorbereitung unterbrechen und fragte Gott, ist das nun die Lydia, ist das nun meine Lydia, die du mir zeigen möchtest? Und selbst ermutigt durch diese Senfkorn-Erweckungsgeschichte, habe ich mich hingesetzt und habe dieser Person einen Brief geschrieben und noch am selben Tag in den Briefkasten geworfen. Und ich möchte das nicht sagen, um mich irgendwo gut hinzustellen oder zu brüsten oder so. Nein, sondern um dir zu sagen, dass es mir genau gleich geht wie dir auch. Nur weil ich eine besondere Aufgabe oder Rolle an dieser Gaudi Conference gehabt hätte, heißt das überhaupt noch lange nicht, dass ich nicht auch mitverantwortlich bin, dass ich mich mit den konkreten Leuten auseinandersetze. Ich kann diese Aufgabe nicht anderen delegieren und sagen, ja, ich bin ja Moderator oder ich bin Barkeeper oder was auch immer. Andere Leute müssen jetzt diese Personen einladen oder mit ihnen dann das Gespräch über Jesus führen oder so. Ich glaube, dass dem nicht so ist und dass jeder von uns in dieser Verantwortung für die Menschen steht, die im persönlichen Umfeld stehen, die Gott uns auf unser Herz legt. Und das kostet Mut. Und gleichzeitig ist es auch ermutigend, dass es Gott ist, der das Entscheidende tut. Paulus hat sich zum Gespräch hingesetzt zu diesen Frauen, aber Gott hat letztlich das Herz von Lydia geöffnet. Das war Gottes Ding. Das Entscheidende tut Gott. Und wenn du nun deine Kosten selber überschlägst, dann denke doch auch zurück an die Menschen, durch die du selber zum Glauben gekommen bist. In den meisten Fällen hat die eigene Hinwendung zu Gott auch mit anderen Menschen zu tun. Und vielleicht erinnerst du dich noch gut an diese Menschen. Vielleicht waren es auch mehrere, die unter anderem dazu geführt haben, dass du heute hier bist und in einer Beziehung zu Jesus stehst. Ich möchte beten, dass Gott geistliche Durchbrüche hier in Romanshorn, hier im Oberthurgau und in unserem ganz konkreten Umfeld schenkt. Ich will für uns beten, dass wir Apostel des 21. Jahrhunderts sind, die Gottes Ruf hören und auch mutig danach handeln. Wir beten gemeinsam. Ja, du großer Gott, ich danke dir, dass du uns mit einbeziehst in den Bau deines wunderbaren Friedensreichs. Du könntest das ohne Probleme selbst tun, aber du hast dich entschieden, es mit uns Menschen zu tun. Und das übersteigt immer wieder meine Vorstellungskraft. Und es gibt uns eine unglaubliche Würde, einen Sinn für unser Leben. Und dass die Gotti Conference nicht stattfinden konnte dieses Jahr, das bedauern wir sehr. Und gleichzeitig sind wir total ermutigt durch die christlichen Anfänge auf europäischem Boden, dass durch diese Senfkorn-Erweckung Menschen zum Glauben gefunden haben, dass durch einzelne Menschen, denen du das Herz auftatest, auch wir heute in einer Beziehung mit dir stehen können. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du Romanshorn und den Oberthurgau und unser ganz persönliches Umfeld mit solchen vielen Senfkornerweckungen beschenkst. Schenke, dass deine Botschaft in dieser Umgebung auf offene Ohren trifft und dass du das Herz von vielen Menschen, jung und alt, Schweizer und Ausländer, wie auch immer, öffnest und dass sie einen Zugang zu dir finden. Und ich bitte dich, dass du uns, dass du mir und jedem Einzelnen von uns auch den Mut schenkst, deinem Ruf gehorsam zu sein, das zu tun, was du für uns vorgesehen hast und durch uns andere Menschen möchtest, in deine Beziehung rufen. Danke, dass du das Entscheidende tust. Das ist eine unglaubliche Ermutigung und auch Trost, wenn wir schwach sind. Danke, dass du uns kennst und dass du uns diese Menschen aufs Herz legen kannst, die nun dran sind. Vielen Dank. Amen.